Okay, und wisst ihr, was das Gute ist? Wir müssen nicht aufhören. Wir dürfen weitermachen. Wir müssen auch jetzt nicht aufhören. Jetzt hatten wir nicht die Lobpreiszeit und jetzt kommt die Predigt, sondern jetzt machen wir weiter. Wir haben uns in der Lobpreiszeit angeschaut, wie heilig Gott ist, wie groß er ist, wie fähig er ist. Und wir wollen jetzt weitermachen und uns anschauen, wie und wer Gott ist, durch die Predigt hindurch. Ich bitte dich, bleib in dieser Anbetungshaltung. Als ich so zwischen 15 und 17 Jahren grob alt war, ging ich noch fest davon aus, dass es realistisch ist, dass ich irgendwann in Mosbach eines Tages mal Nick Carter von den Backstreet Boys über den Weg laufe, wir uns kennenlernen, unsterblich ineinander verlieben, heiraten und eine Familie gründen werden. Das schien irgendwie alles noch ganz machbar und logisch. Ich möchte dich bitten, mal einen Moment deine Augen zu schließen. Stell dir vor, du bist wieder 17 Jahre alt. Vielleicht machst du gerade deinen Führerschein. Die Schulzeit neigt sich so langsam dem Ende zu. Eventuell hast du auch schon eine Ausbildung angefangen. Wer waren die Freunde, mit denen du damals zusammen warst? Leute, von denen du vielleicht gedacht hast, wir werden noch in genau dieser Konstellation zusammen sein, wenn wir alt und grau sind. Was wolltest du studieren? Was war dein Berufswunsch? Vielleicht hast du dir vorgestellt, wie du mit Mitte 20, also in langer Zeit, eine Familie hast, deinen Mann, deine Frau kennenlernst, ihr habt zwei Kinder. Wie hast du dir mit 17 deine Zukunft vorgestellt? Und jetzt bitte ich dich, mach einen Sprung und komm ins Heute. Du darfst deine Augen wieder öffnen. Ich bin überzeugt davon, dass viele Ideen und Vorstellungen, wie du sie mit 17 hattest, wie dein Leben später mal aussehen soll, dass die nicht eingetroffen sind. Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Um die Geschichte aufzulösen, nein, ich habe Nick Carter nicht kennengelernt, wir sind nicht verheiratet. Schade. Hat nicht geklappt. Ich bin aber auch überzeugt davon, einige Dinge, die du damals dir so vorgestellt hast, die sind wahrscheinlich auch eingetroffen. Und manche Dinge wurden wahrscheinlich sogar noch überboten. Die sind jetzt besser, als du sie dir mit 17 vorgestellt hast. Ich glaube, dass wir alle in einem Boot sitzen. Du und ich und wir alle, wie ihr euch hier umschaut. Wir sitzen alle in einem Boot in der Zeit zwischen unserem 17. Lebensjahr und jetzt. Und wir haben alle zusammen in diesem Boot Höhen und Tiefen erlebt, Sternstunden und Tiefpunkte. Und das vereint uns heute Morgen hier alle zusammen. Aber ganz egal, wie geradlinig oder wie holprig dein Leben verlaufen ist bisher, von 17 bis jetzt, ich will dir heute Morgen Mut machen. Gott sitzt am Steuer deines Lebens. Und Gott hat die Kontrolle über dein Leben. Und Gott lenkt deine Wege. Gott ist derjenige, der deine Wege lenkt. Denn Gott ist ein Wegelenker. Du darfst gerne klicken. Und das beweise ich dir heute Morgen. Gott ist ein Wegelenker. Und das beweise ich dir heute Morgen anhand von der Geschichte. Und zwar an der Geschichte von Josef. Anhand von der Geschichte von Josef können wir heute Morgen erkennen, dass du und ich, genauso wie er, eine Charakterschule nötig haben und dass es für dich und für mich, genauso wie für ihn, nötig ist, dass wir uns mit unserer Vergangenheit versöhnen und vertragen. Josef, als der 17 Jahre alt war, hatte der auch schon so eine ungefähre Vorstellung davon, wie sein Leben grob verlaufen würde. Der hatte nämlich zwei Träume, also jetzt nicht so Träume, ich stelle mir vor wie, sondern der hat nachts geschlafen und geträumt. Und die haben ihm schon eine Aussicht in die Zukunft gegeben. Aber genauso wie er diese Träume hatte, genauso und da sicher war, oh, da kommt was voll Gutes, genauso glaube ich, dass er kurze Zeit später gar nicht mehr so sicher war, ob das wirklich so kommen würde, wie er es damals geträumt hat. Denn zuerst kam alles ganz anders. Also Josef hat so mit 17 gerade seine Schulzeit abgeschlossen. Seine Abschlussprüfung war bestanden und er hat sich entschieden, er steigt in das Gewerbe von seinen Brüdern ein. Er wird Schafhirte, so wie man das halt so wird in dieser Familie. Aber Josef hatte definitiv noch ein paar mehr Schuljahre vor sich. Die Schulzeit war für ihn noch nicht beendet. Er musste auf so eine ganz besondere Schule gehen. Josef hatte noch ein paar Jahre in der Charakterschule vor sich. Und die Aufnahmebedingungen, das verspreche ich euch, die hat er zu 100% erfüllt. Er ist zu diesem Test gegangen, Aufnahmebedingungen erfüllt, Charakterschule, du bist hier on board, brauchst du. Und ich zeige euch heute Ausschnitte aus Josefs Stundenplan in der Charakterschule und nehme euch da so ein bisschen mit rein. Aber zuerst machen wir mal einen Sprung, wie alles begann quasi. Also Josef, der war 17 Jahre alt, der hatte zu der Zeit 10 Brüder und er war das Nächsttäkchen in seiner Familie, also der Jüngste, und er war der Liebling von seinem Papa. Sein Vater hat ihn extrem bevorzugt vor seinen anderen Geschwistern. Also Josef, musst du dir vorstellen, der hat die neuesten Nikes bekommen, während seine Brüder noch mit den alten Schlappen rumlaufen mussten. Okay, in der Bibel steht nichts von den Nikes, hatten die damals noch nicht, aber vergleichbar oder noch viel krasser, der Josef, der hat von seinem Vater ein buntes Ärmelgewand bekommen. Und es war nicht nur einfach eine hübsche Garderobe, sondern es war ein ganz hervorhebendes Kleiderstück. Als Jakob, das ist der Vater von Josef, seinem Sohn dieses Gewand schenkt, setzt er ihn quasi über seine Brüder drüber, hebt ihn hervor. Das heißt eigentlich so viel, wenn ich gestorben bin, dann sollst du der Anführer deiner Brüder sein. Es war was ganz Besonderes, dass Josef von seinem Vater dieses Kleidungsstück bekommen hat. Sah nicht nur nett aus. Und Hans-Jörg Bräumer, das ist ein Typ, der hat einen Kommentar geschrieben zu dem Abschnitt, der sagt, von nun an gab es im Haus Jakobs zwei Gruppen. Den Ärmelrockträger und die übrigen. Das hat diese Familie getrennt in zwei Gruppen. Josef wurde von seinem Vater ganz krass bevorzugt und umgarnt und umsorgt. Und mal Hand hoch bis hierhin. Wer wäre bis hierhin noch gerne an Josefs Stelle? Ja, ich finde, ihr habt recht. Also ich finde, man kann sich's, also wenn es einem so richtig gut geht und man echt die tollsten Dinge bekommt, das ist schon richtig cool. Also Josef war wirklich bevorzugt von seinem Vater und das hat Josef aber auch voll ausgekostet. Wenn die anderen sich irgendwo daneben benommen haben, dann ist Josef zu seinem Vater gerannt und hat's gepetzt. Und als Josef eben 17 Jahre alt war, da hatte er diese zwei Träume, von denen ich vorhin schon mal kurz erzählt habe. Und er hat die geträumt und er fand die auch richtig gut. Das waren Träume, die liefen ihm so richtig gut rein. Und er hat die geträumt und hat sich gedacht, boah, ist zu seinen Brüdern gerannt, hat gesagt, hey Jungs, kommt mal alle her, ich muss euch was erzählen, voll was Cooles muss ich euch unbedingt sagen. Und er holt die Jungs zu sich und fängt an zu erzählen, passt mal auf, ich hatte zwei Träume und ich bin mir sicher, das trifft ein, das wird die Zukunft sein. Ich erzähle es euch, also passt auf. Wir waren alle auf dem Feld, so wie wir das immer wieder mal machen, und wir haben das Getreide zu Garben gebunden. Wir haben die gebündelt und dann so zusammengeheftet. Und passt auf, was ist dann passiert. Wir haben alle unsere Gabe gehabt und meine Gabe, wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat sich plötzlich aufgerichtet. Die stand da. Und wisst ihr, was eure dann gemacht hat? Ey, ihr werdet es nicht glauben. Eure, die haben sich einfach um mich rum versammelt, haben sich auch hingestellt, aber dann im nächsten Moment haben die sich niedergeworfen vor mir. Ist es nicht krass? Und passt auf, ich hatte gleich noch einen Traum. Passt auf, das war, da waren Sonne, Mond und 11 Sterne. 11 Sterne waren da. Und passt auf, wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben sich vor mir verneigt. Und ich kann es euch sagen, ich glaube, das seid ihr und mein Vater und meine Mutter. Ist es nicht krass? Ey, ich bin voll gut. Das wird voll gut werden, wenn ich mal groß bin. Dann, ja, so wird es sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber so langsam kann man verstehen, dass Josef nicht so großartig beliebt war bei seinen Geschwistern. Also das ist schon ganz schön. Also wenn man es nett ausdrücken möchte, ist es dumm, so einen Traum zu haben und glauben, der ist wahr, und dann hinzurennen, denen zu sagen, so und so wird es sein. Also das ist dumm, das ist nicht sehr diplomatisch. Man könnte sagen, das ist sehr arrogant. Und man könnte, glaube ich, sagen, dass Josef damals, als er 17 war, ein verwöhntes, charakterschwaches Vatersöhnchen war und eine Petze noch obendrein, wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte. Aber in dem Moment war für Josef noch alles gut. Sein Leben war toll. Er hatte den Ärmelrock und das Universum war auf seiner Seite, ganz klar. Er hat alles, was er will. Und auch die Zukunft sieht echt rosig aus. Also da kommt was echt Gutes. Und im nächsten Moment ist alles eingestürzt. Wie ein Kartenhaus. Denn eines Tages kommt Jakob zu Josef, seinem Sohn, und sagt, hey Josef, deine Brüder, die weiden gerade die Schafe in Sichem, das ist ein ganzes Stück weit weg, das haben die wohl auch länger dort gemacht. Man weiß nicht so genau, sind sie irgendwann dahin gezogen, weil Josef ihnen so auf die Nerven ging. Möglich. Und Jakob sagt zu Josef, geh hin zu deinen Brüdern und schau mal, ob da alles im Rechten ist, ob es denen und den Schafen gut geht, erkundige dich mal. Und er macht sich auch auf den Weg und er findet sie. Und als die Brüder den Josef dann schon aus der Ferne anlaufen sehen und ihn kommen sehen, dann hauen sie sich so gegenseitig an und sagen, hey, guck mal da kommt der Träumer, habt ihr ihn gesehen? Und sie beschließen sich, diesen Träumer, diesen Josef, den sie wirklich hassen, tief hassen, so steht es in dieser Geschichte drin, beschließen sich, ihn umzubringen. Erst wollen sie ihn umbringen und dann überlegen sie sich es aber doch noch anders und sagen, ah, guck mal, da hinten, da kommen gerade Händler vorbei. Wenn wir ihn umbringen, da haben wir ja gar nichts davon. Wir sind ihn zwar los, ja, das ist gut, aber wenn wir ihn an die Händler verkaufen, dann können wir da auch noch Gewinn draus schlagen. Das ist eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Gesagt, getan. Die Händler kommen und sie verkaufen ihn an die Händler, die auf dem Weg nach Ägypten sind. Und das war Josefs Einschulungstag in die Charakterschule. Hier hat alles begonnen. Erste Stunde Sklavenmarkt in Ägypten. Juhu! Hand hoch, wer will mit Josef tauschen? Ich auch nicht. Von da an geht sein Leben hoch und runter wie eine Achterbahn. Er fängt an, auf und ab zu tauchen. In Ägypten kommt er in das Haus von Potiphar. Potiphar, das ist ein hoher Hofbeamter vom Pharao. Und dort stellt er sich ganz gut an und wird die rechte Hand von seinem Chef. Alles läuft prima. Josef ist jung, erfolgreich und sieht gut aus. Hand hoch, wer würde jetzt gerade wieder gern mit ihm tauschen? Ja, ich auch. Josef ist jung, sieht gut aus und ist erfolgreich. Das Blöde ist, die Frau von Potiphar sieht es auch und findet ihn richtig cool und möchte, wenn man das mal so ausdrücken will, ein Verhältnis mit ihm anfangen. Alles safe, Josef stellt nichts an, bleibt wirklich voll cool und es geht aber trotzdem alles schief. Zweite Stunde in der Charakterschule, Gefängnis. Keiner will mit Josef tauschen. Josef landet im Gefängnis, obwohl er nichts getan hat. Aber auch hier, Josef stellt sich wieder gut an, er arbeitet sich hoch, er wird die rechte Hand des Kerkermeisters. Und nach einiger Zeit kommt es sogar dazu, dass er die Chance hat, rauszukommen, weil er jemand im Gefängnis hilft, der rauskommt, der gute Beziehungen hat. Und er denkt sich, oh ja, endlich Achterbahn, es geht wieder hoch. Aber nichts ist es. Dieser Typ, dem er geholfen hat, der hat ihn einfach vergessen. Und nicht nur mal eben kurz, so wie ich meinen Schlüssel vergessen, dann wieder zurückgehe und ihn dann hole. Er hat ihn 2 Jahre lang vergessen und nicht an ihn gedacht. Dritte Unterrichtsstunde in der Charakterschule. Vergessenheit. Einfach so im Stich gelassen worden. Und Josefs Leben geht eben auf und ab, Höhen und Tiefen, und die sind immer ziemlich krass. Man wundert sich, dass er nicht manisch-depressiv geworden ist. Aber was man am Ende dieser Geschichte auf jeden Fall sehen kann, ist, Josef ist in dieser ganzen Achterbahn, während er da hoch und runter fuhr, ein anderer Mensch geworden. Er hat sich verändert. Am Anfang war Josef protzig und hat seinen Brüdern erzählt, wie er über ihnen stehen wird und wie sie unter ihm stehen werden. Und am Ende verbeugen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Aber er triumphiert nicht über sie und sagt, habe ich es euch doch gesagt, heute ist der Tag. Sondern in dem Moment, wo sie das tun, tröstet er sie und beruhigt sie, weil sie Angst vor ihm haben. Am Anfang bildet sich Josef was ein auf das, was Gott Großes mit ihm vorhat. Und am Ende ist er demütig und weiß, dass er an dem Punkt, an dem er ist, nur ist, weil Gott gnädig mit ihm war und weil er ihn geleitet und geführt hat. Ich bin überzeugt davon, Gott lenkt deine Wege, genauso wie er Josefs Weg gelenkt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott meine Wege lenkt. Und ich bin überzeugt davon, du und ich, wir alle haben es genauso nötig wie Josef, die Charakterschule zu besuchen. Du musst die Charakterschule besuchen. Dieses Auf und Ab, das du vielleicht manchmal in deinem Leben wahrnimmst und merkst, das sind diese Tiefen, die Höhen, die machen uns ja gar nichts aus, aber das sind diese Tiefen. Gott, warum muss ich da schon wieder durch? Ich brauche das, um mehr und mehr die Person zu werden, die ich sein soll. Und ich bin überzeugt davon, du brauchst das auch, genauso wie Josef das gebraucht hat. In welchem Unterrichtsfach sitzt du heute? Was bringt Gott dir jetzt gerade bei? Vielleicht kämpfst du damit, dass du in deinem Job nicht vorankommst oder dass du von deinen Kollegen nicht akzeptiert wirst. Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen, die dir nahestehen. Vielleicht bist du krank und kämpfst damit, dass dein Körper einfach nicht das tut, was er eigentlich tun sollte. Oder vielleicht lassen sich deine Kinder einfach nicht so erziehen, wie du es gerne hättest. Ich glaube, du kannst die Liste beliebig erweitern. Womit, in welcher Unterrichtsstunde sitzt du gerade? Als ich in der 10. Klasse war, also wahrscheinlich auch ungefähr so mit 17 wieder, da hatte ich einen Chemielehrer und der hat am Anfang der Stunde sich immer einen rausgepickt und den dann abgefragt zum Stoff der Vorstunde. Also es sind immer die ganz tollen Lehrer. Und es gab dann eine mündliche Note. Und das Thema in der Vorstunde war irgendwas in Richtung so Wasserstoffoxide, molekulare Verbindungen, wie die sich verhalten, wenn man irgendwas mit denen macht, keine Ahnung. Immer noch keine Ahnung, ich war die Auserwählte an diesem Tag, juhu. Fakt war, ich wusste nichts. Es war so, wenn der jemanden abgefragt hat und derjenige, der abgefragt wurde, nichts wusste, dann wurde die Frage freigegeben für die ganze Klasse, also in dem Moment immer, weil ich wusste ja nie was. An dem Tag war es dann aber so, okay, ich konnte die Fragen nicht beantworten, aber meine Mitschüler. Und ich habe denen zugehört und plötzlich, ich saß da drin und hörte ihnen ihren Antworten zu und denke mir so, ach so ist es, das macht ja Sinn, ist ja interessant, ach, ich verstehe das jetzt plötzlich. Am Ende dieser Abfrageeinheit habe ich verstanden, was der mir probiert hat, in den letzten Wochen beizubringen. Das Problem war die ganze Zeit, dass ich in keiner einzigen Stunde davor zugehört habe. Chemie hat mich so überhaupt gar nicht interessiert, ich konnte nicht verstehen, dass es überhaupt irgendjemand, es braucht kein Mensch, dachte ich mir. Ich habe lieber Zettelchen geschrieben, ich habe nicht zugehört. Und an dem Tag, nach dieser Abfrageeinheit wusste ich es. Schade, dass nicht davor, dann hätte ich die mündliche 5 nicht bekommen. Aber an dem Tag habe ich verstanden, was der von mir will, was der mir beibringen will. Warum? Weil ich zum ersten Mal aktiv am Unterricht teilgenommen habe. Das war die Lösung. Ich glaube nicht, dass du und ich, dass wir in jeder Situation wissen können, was Gott in unserem Leben gerade macht und was er vorhat, wo es hinführen kann. Aber ich glaube, dass es in jedem Fall extrem wichtig ist, aktiv am Lebensunterricht in der Charakterschule teilzunehmen und aufzupassen. Du sitzt heute Morgen in der Charakterschule, weil wir das alle tun. Und ich will dir Mut machen, geh mit Gott ins Gespräch. Sitz nicht nur einfach deine Zeit ab, sondern verbring die Zeit mit ihm. Pass gut auf, hör, was er dir sagen möchte heute Morgen. Frag dich, was bringt er mir denn gerade bei? Sei aufnahmebereit, lausche auf. Und lass dir was beibringen, damit du nicht sitzen bleibst. Ich weiß ja nicht, vielleicht bist du schon mal in deiner Schulzeit sitzen geblieben, nicht versetzt. Das passiert dann, wenn man nicht die Lernziele erreicht hat in der Klasse. Und man kommt eigentlich im nächsten Schritt dann auch nicht weiter. Deshalb müssen Schüler dann manchmal eine Ehrenrunde, nennt man das, drehen. Pass gut auf, was Gott dir sagt, damit du den nächsten Schritt dann auch nehmen kannst und gehen kannst. Gott lenkt deine Wege mitten hindurch die Charakterschule. Du und ich, wir brauchen die Charakterschule. Sprung: Als Josef 30 Jahre alt war, hat die Achterbahn so langsam aufgehört. Und das Coole ist, er konnte an einem recht hohen Punkt aussteigen. Mittlerweile war Josef der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Nach dem Pharao kam sofort er. Er hatte das Sagen im Land. Und mittlerweile hatte er eine Frau und er hatte eine Familie mit zwei Kindern. Und alles lief richtig gut. Ich glaube, jetzt würden wir gerne wieder mit Josef tauschen. Das ist schon ein richtig cooler Punkt in seinem Leben. Und Josef hat seine zwei Kinder und er nennt seinen ersten Sohn Manasse, das heißt, der vergessen lässt. Und seinen zweiten nennt er Ephraim, große Fruchtbarkeit. Ich lese euch gerade die eine Stelle vor, das steht in 1. Mose 41, 51. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Josef ist aus dieser Achterbahn ausgestiegen. Endlich hat sich das Blatt für ihn zum Guten gewandt. Und mehr noch, anhand dessen, wie er seine Kinder nennt, kann man sehen, Josef hat Frieden geschlossen mit seiner Vergangenheit. Es ist okay. Er sieht, ich muss nicht mehr hadern über meine Vergangenheit. Ich darf das Böse vergessen und nicht im Sinne von einem Verdrängen, sondern von einem, es ist gut so. Und er nennt sein zweites Kind Ephraim, große Fruchtbarkeit. Josef ist dankbar für den Punkt, an dem er ist und erkennt, hier bin ich, weil ich diesen Weg gegangen bin und nicht ohne diesen Weg. Wie geht's dir mit den Erfahrungen in deinem Leben, mit den Tiefpunkten, mit den Talfahrten in der Achterbahn? Wie geht's dir mit deinen schmerzhaften Erlebnissen aus der Vergangenheit? Hast du Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen? Oder bist du am Hadern und Verdrängen? Wer von euch macht gerne die Wäsche? Oh, manche schon. Okay, ein oder andere. Also, ich bin da eher Mainstream. Hassen ist so ein starkes Wort, das nicht, aber ich mag es überhaupt gar nicht. Ich mag weder Wäsche waschen, noch mag ich Wäsche aufhängen, noch mag ich Wäsche abhängen, noch mag ich Wäsche zusammenlegen, noch mag ich Wäsche wegräumen. Und bügeln habe ich gleich ganz aus meinem Leben verbannt. Das gibt es nicht. Bügeln, was ist das? gibt es nicht. Ich mag Wäsche waschen und machen überhaupt gar nicht. Glücklicherweise habe ich einen einigermaßen großen Wäschekorb, oder nenne ich ihn mal Sack. Das ist so ein Sack, da schmeißt du deine Wäsche rein und oben kannst du ihn schön zuklappen und dann sieht man auch nichts mehr. Das Problem ist nur irgendwann, wenn man das zu lange macht, dass man das hinauszögert, kommt man nicht mehr drum rum, weil die Wäsche quillt irgendwann drüber hinaus. Und dann wird es höchste Zeit, dass ich meine Wäsche in Angriff nehme. Dann, wenn es sich nicht mehr verstecken lässt. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit unserer Vergangenheit. Du kannst mit deiner Vergangenheit hadern und dich darüber ärgern, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber genauso wenig, wie mein Wäscheberg sich in Luft auflöst, wenn ich ihn böse anschaue, genauso wenig wird sich deine Vergangenheit in Luft auflösen oder in Wohlgefallen verändern, wenn du nur stark genug mit ihr haderst und sie böse anschaust. Und genauso wenig, wie meine Wäsche verschwindet, wenn ich sie in den Wäschekorb mache und den Deckel oben zumache, genauso wenig wird deine Vergangenheit verschwinden, indem du sie verdrängst und nicht mehr anschaust. Deshalb fordere ich dich heute Morgen heraus. Sei kein Verdränger, sei ein Verträger. Sei kein Verdränger, sei ein Verträger. Fang an, dich mit deiner Vergangenheit zu vertragen. Das ist kein so gutes Deutsch, gell? Verträger gibt es eigentlich nicht. Fang an, dich mit deiner Vergangenheit zu vertragen. Sei kein Verdränger, sei ein Verträger. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Wir machen nochmal einen Sprung in Josefs Leben. Mittlerweile gab es sogar eine Familienzusammenführung. Die Brüder, die ja in einem ganz anderen Land leben und die ganz weit weg waren und sich eigentlich gedacht haben, naja, der ist irgendwo da versauert in Ägypten, die sind plötzlich wieder in dem Leben von Josef aufgetaucht. Es war so, Josef war verantwortlich dafür, dass Ägypten das einzige Land war, das in der siebenjährigen Hungersnot überhaupt noch was zu essen hatte. Und dann war es so, dass die ganzen Leute aus den umliegenden Ländern, die kamen nach Ägypten, um sich bei Josef Essen abzuholen, auch die Brüder. Und so, die wussten es natürlich am Anfang nicht, dass Josef Josef ist, aber es hat sich so ergeben, dass sie sich dann wieder kennengelernt haben und zusammengefunden haben. Die Brüder und auch der Jakob, Josefs Vater, die sind alle mit ihrer ganzen Sippschaft nach Ägypten gezogen, mit Tieren und allem, und haben da dann zusammen in Ägypten gelebt. Und eines Tages ist aber Jakob, der Vater, gestorben. Und plötzlich haben die Brüder Angst bekommen. Was ist, wenn der uns nur einfach so lange geduldet hat, wie unser Vater noch lebt, weil er ihm nicht noch mehr Leid zufügen wollte in seinem Leben? Und jetzt, wo der gestorben ist, zeigt das uns, zahlt das uns heim. Jetzt lässt er uns schuften, macht uns zu Sklaven oder vielleicht noch viel schlimmer. Vielleicht bringt er uns sogar um, weil wir wollten ihn umbringen. Was ist, wenn er uns all das Böse heimzahlt? Er hat uns erzählt, was er alles erlebt hat, von der Zisterne, wo wir ihn reingeworfen haben, und die Händler bis hierhin, Gefängnis und alles, was da kam. Was ist, wenn er es uns zurückzahlt? Und sie gehen zu Josef und wollen mit ihm reden und wollen es irgendwie so, oh, du, ach, können wir nicht, und so weiter. Und Josef antwortet. Sie kommen angstbeladen zu ihm und versuchen irgendwie ihr Leben zu retten. Und Josef antwortet, und das steht in 1. Mose 50, die Verse 19 bis 20. Und hier heißt es: Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu lassen. Wie krass ist das? Die Brüder sind schuld daran, dass Josef all diese Tiefpunkte in seinem Leben erfahren musste. Die wollten ihn sogar umbringen. Wegen denen war er im Gefängnis. Wegen denen hat er all das Leid erleben müssen. Und was sagt Gott? Was sagt Josef? Fürchtet euch nicht. Ihr habt es zwar böse gemeint. Josef verdrängt nicht das, was sie getan haben. Er sagt nicht, oh, ist gar nicht passiert, ich sehe das nicht. Er sieht es wohl. Er sagt, ihr habt Böses. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef erkennt, dass das, was passiert ist, passieren musste, damit er jetzt vielen Menschen Rettung geben kann. Das war, ich finde, Josef hat seine Charakterschule mit Bravour abgeschlossen. Das ist krass, stell dir das vor. Kannst du dir vorstellen, nach all dem Erlebten an diesem Punkt zu sein? Ich glaube, Josef musste mit seiner Vergangenheit sich versöhnen, um überhaupt seinen Brüdern so gegenübertreten zu können. Um Vergebung auszusprechen und in Vergebung zu handeln, musst du dich vertragen mit deiner Vergangenheit. Das heißt ganz praktisch für dich, wenn du irgendwo in deinem Leben Dinge hast in der Vergangenheit, die du bis jetzt versucht hast, unter den Teppich zu kehren, den Sack oben zuzumachen oder du die ganze Zeit am Hadern bist, dann ist der erste Schritt für dich, dass du dich mit deiner Vergangenheit vertragen musst. Sei ein Verträger, kein Verdränger. Und erst dann, glaube ich, wirst du den nächsten Schritt auch wirklich gehen können und sagen, okay, ich weiß, diesen Weg musste ich so gehen. Gott hat diesen Weg gelenkt. Weil Gott es so wollte, bin ich da auch durch diese Tiefen durchgegangen. Und deshalb kann ich auch den Menschen, die mir Böses getan haben, vergeben. Wir haben die letzten 5 Wochen den My Life Workshop bei mir zu Hause gehabt. Und am Mittwoch ist jetzt das letzte Mal, der letzte Abend. Und das war echt eine coole Zeit. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wer wir sind, was wir so alles erlebt haben als jede einzelne Person und aber auch, welche Rolle Gott darin spielt. Und eine Sache, die wir im My Life Workshop gemacht haben, da möchte ich euch zu ermutigen, das auch zu machen. Nehmt euch heute Mittag am besten gleich mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit. Und zwar folgendes. Nimm dir ein Blatt Papier, setz dich hin und überleg dir, welche Höhepunkte und welche Tiefpunkte oder schmerzhaften Erlebnisse gab es in meinem Leben, die mich geprägt haben. Nicht alles, ich weiß, wir haben immer klein, groß, aber so die Dinge, die dir echt, die prägsam waren für dich. Und schreib dir auf ein Blatt Papier. Du kannst es so machen, dass du ein DIN A4 Blatt quer nimmst und oben die Höhepunkte nimmst, unten die Tiefpunkte und dann einfach linear durchgehst und dir mal aufschreibst, was ist denn in meinem Leben passiert? Welche Highlights hatte ich, Sternstunden, welche Tiefpunkte und Niederlagen? Und dann schreibst du die auf und dann mach dir mal Gedanken darüber, über jeden einzelnen Punkt. Okay, bei diesem Punkt, der war vielleicht schmerzhaft und war, jemand hat mir Böses getan oder es ist einfach, sind nicht gute Dinge passiert. Aber was konnte ich denn da auch Gutes mitnehmen? Was ist da passiert, was jetzt wertvoll ist in meinem Leben? Inwiefern hat mich diese Situation verändert, zu was Positivem hin. Und ich glaube, dass es da an vielen Punkten Dinge gibt, die du vielleicht bisher noch gar nicht gesehen hast, dass, obwohl das eine sehr schlimme Erfahrung war, doch da noch was Gutes drinsteckt, obwohl die Sache und für sich nicht gut war. Und dann möchte ich euch Mut machen in den Hausgruppen, euch darüber auszutauschen, davon zu erzählen, wo eure Höhepunkte, eure Tiefpunkte waren. Natürlich jeder nur das, was er auch erzählen möchte. Und vielleicht, und auch natürlich zu erzählen, was sind die Werte und die guten Dinge, die ich daraus nehmen konnte. Und vielleicht hilft dir das, dich mit deiner Vergangenheit zu beschäftigen und dich zu versöhnen, auch mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Vertrag dich mit deiner Vergangenheit. Nicht, weil ich sage, du musst es tun, auch nicht, weil Gott sagt, du musst es tun, sondern weil es dir am besten tut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich am Hadern bin und wenn ich am Kämpfen bin mit meiner Vergangenheit, wenn ich wütend bin, wenn ich Personen noch sauer bin mit Personen, das tut mir nicht gut. Das geht mir in die Magengrube. Tu es dir zuliebe. Sei ein Verträger, vertrag dich mit deiner Vergangenheit, dir zuliebe. Und weißt du, was das Gute ist? Du kannst dich mit deiner Vergangenheit auch vertragen. Warum? Weil Gott gut ist. Gott ist gut und er meint es gut. Weil du sicher sein kannst, dass alles, was du in der Vergangenheit erlebt hast, zu deinem Guten dient. Deshalb hast du eine super Ausgangslage, um dich auch zu versöhnen mit dieser Vergangenheit. Weil sie letztlich nicht zu deinem Schaden passiert ist, sondern zu deinem Heil. Ich lese nochmal die Stelle in 1. Mose 50 vor. Da steht, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott meint es gut mit dir. Egal wie viele Tiefpunkte du in deinem Leben erleben musstest, Gott meint es gut mit dir. Und er hat in diesem Moment nicht weggeschaut, sondern er ist mit dir da durchgegangen. Es war Teil von deinem Leben, den er mit dir gegangen ist. In Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott meint es gut mit dir und er ist mit dir durchgegangen. Wir haben vorhin ein paar Mal die Hand hochgehalten oder unten gelassen, als ich gefragt habe, wer will mit Josef tauschen? Wisst ihr was? Gott war in jedem einzelnen Moment dabei. Selbst da, als wir die Hand unten gelassen haben, Gott war bei Josef und ist mit ihm diesen Weg gegangen. Und genauso ist Gott auch mit dir auf diesem Weg und leitet dich hindurch, auch in deinen Tiefpunkten. In keiner Sekunde hat Gott Josef im Stich gelassen. Und in keiner Sekunde lässt Gott dich im Stich in deinem Leben. Er schickt dich durch die Charakterschule und mich auch, einfach weil wir es brauchen. Und vielleicht kannst du auch mal eine Zwischenbilanz ziehen und vielleicht siehst du dann, ja, dies und jenes, das war zwar ein schweres Erlebnis, aber heute bin ich anders, als ich es davor war. Gott hilft dir mit deiner Vergangenheit, dich zu vertragen. Und er hilft dir auch, denen zu vergeben, die dir das Leben schwer gemacht haben. Gott meint es gut mit dir. Dir muss alles zum Besten dienen. Wenn du jemand bist, der Jesus liebt und zu seiner Familie gehörst, dann wird dir alles zum Besten dienen. Gott lenkt deine Wege.